wollten hier mal so eine kleine Einführung geben. Was wir nicht machen werden irgendwie, das werden wahrscheinlich viele von euch erwarten, ist irgendwie ganz tiefgehend in die Verschlüsselung eingehen. Das werden wir nicht machen, weil da gibt es irgendwie Leute, die beschäftigen sich damit. Das ist dann eher so die Hackcenter-Projekte oder irgendwie Keller des Hackcenters oder wie auch immer. Und da werden wir jetzt nicht so in die Tiefen eingehen, sondern erstmal so einen allgemeinen Überblick geben für die Leute, die noch nicht so eine Vorstellung haben, was digitales Fernsehen eigentlich ist. Und wir können nachher auch noch ein bisschen darüber diskutieren, wo der Weg hingehen wird, sowohl technisch als auch vielleicht politisch oder marktwirtschaftlich, wie auch immer. Digitales Fernsehen ist jetzt so gerade ein bisschen in Mode gekommen. Es gibt Premiere. Und es gibt irgendwie jede Menge andere Programme, die mittlerweile auch digital zu empfangen sind. Hier in Deutschland oder in Europa heißt digitales Fernsehen in erster Linie DVB, also Digital Video Broadcast. Und es ist aufgeteilt in die Standards DVB-S für Satellit, C für Kabel, also von Cable, und DVB-T, das ist der terrestrische digitale Fernsehen. Das ist derzeit im Testbetrieb in Deutschland, wird in ein paar Flächen irgendwie ausgestrahlt und ist, noch nicht mal im Alpha-Stadium, würde ich sagen, wobei die Technik eigentlich mittlerweile schon so weit am Start ist und von den Protokollen sozusagen, die verwendet werden, unterscheidet sich es auch nicht unbedingt jetzt großartig von denen, die es schon gibt. Kabelfernsehen digital ist auch noch nicht so weit entwickelt. Dazu ist müssen die Kabel auch noch ein bisschen umgerüstet werden, also auf 833 MHz, weil die Leute wollen auch automatisch natürlich gleich einen Rückkanal haben und bei der Gelegenheit dann noch ein bisschen mehr Bandbreite. Wenn es nach dem Wunsch von unserem Forschungsminister geht und Technologiebeauftragten hier in Deutschland, dann soll so 2005, 2006, 2007, vielleicht noch ein bisschen später das analoge Fernsehen, was wir bisher haben, also normal über Antenne, mit den guten alten Fernsehgeräten soll dann irgendwann weg sein, einfach weil ja, veraltete Technologie und digital ist sowieso viel besser. Digitales Fernsehen enthält nicht nur die Fernsehkanäle, sondern auch Zusatzinformationen im weitesten Sinne. Können ein bisschen, naja, ist ein Understatement für Zusatzinformationen, aber Internet kann da irgendwie drüber kommen, wenn man das als Internet bezeichnen kann, dann sage ich dann später noch was zu. Denn dieser beliebte Electronic Program Guide, EPG, was auch immer das sein mag in seiner jeweiligen Ausprägung, heißt letztendlich ein Browser oder vielleicht eine Portalseite eher für das Fernsehprogramm irgendwie. Und letztendlich kann für die ganzen Geräte, die da draußen rumstehen, kann man auch ganz prima Software-Updates einspielen, wie das bei der D-Box zum Beispiel auch fleißig gemacht wird. Da wäre dann wünschenswert, wenn der Benutzer nicht nur darüber informiert wird, ob er Software-Updates haben will, sondern auch dem vielleicht noch zustimmt, ob die eingespielt werden dürfen. Das ist so ein bisschen schwierig. So, digitales Fernsehen wird als Bitstrom ausgestrahlt. Also denk so analoges Fernsehen, wie das funktioniert, ist den meisten hier ein Begriff. Also da kommen irgendwie modulierte Signale, das ist ein bisschen komplizierter noch als Radio. Und da ist dann die Qualität auch immer nicht so doll, weil wenn schlechter Empfang ist, dann rauscht es irgendwie und gibt irgendwie Krissel auf dem Bildschirm und das ist dann so richtig analog. Beim digitalen Fernsehen gibt es einen Standard, der besonders wichtig ist, das ist MPEG-2. MPEG steht für Motion Picture Experts Group, das ist also so eine Standardisierungsorganisation, eine Gruppe von Leuten, die sich irgendwie mit sowas auskennen, die haben sich mal zusammengesetzt und haben überlegt, wie man irgendwie Filme ganz prima komprimieren kann. Die Kompression selbst, der Einzelbilder, kläre ich gleich noch, erfolgt mittels JPEG, das ist also wie Einzelbilder. Und gibt es ein mathematisches Verfahren, Discrete Cosinus Transformation, ist mir jetzt zu mathematisch, den meisten von euch hier wahrscheinlich auch. Wer da sich irgendwie noch zu auslassen will, gern irgendwie. MPEG-1 ist ein Verfahren, was ihr von den Video-CDs kennt und von auch vielen, weiß nicht, Streaming-Sachen im Netz oder auf CDs, was hier irgendwie auch auf den Servern irgendwie rumgeistert. Und MPEG-2 ist eigentlich der Nachfolger davon und wurde für bessere Qualitäten und für höhere Bitraten. Das heißt also, es kommt ein höherer, ein dickerer Datenstrom an und das heißt, es ist also für bessere Bildqualität ausgelegt. MPEG-2 wird derzeit verwendet hauptsächlich bei DVDs. Die sind dann in diese .vob-Dateien irgendwie versteckt und natürlich beim digitalen Fernsehen. Das MPEG 2 gibt, beim MPEG 2 gibt es verschiedene Unterformate. Die sind aufgeteilt in Levels und Profiles und die beschreiben jeweils die verschiedenen Datenraten, verschiedene Auflösungen und so Sachen wie Skalierung zum Beispiel. Also es gibt das High Profile, High Level oder 1920, 1440. Also es gibt, das beschreibt dann jeweils die Auflösungen, die es gibt. Also irgendwie, es gibt bis 90.200 mal irgendwas hoch und es ist dann HDTV und kommt dann doch mit dicken 40 Megabit pro Sekunde oder noch mehr dann daher. Beim DVB sind das derzeit so 3 bis 6 Megabit pro Programm, wobei ein Transponder auf dem Satellit immer 40 Megabit hat und das entspricht dann so, naja, bei 4 Megabit ungefähr sind das dann 8 Programme, bis noch ein bisschen Schnickschnack, Zusatzinformationen und vielleicht noch ein bisschen Internet reingemischt. Ja, entspricht es so ungefähr 6 bis 8 Programmen. Das ist wahrscheinlich kaum zu lesen. Naja, gut. Also hier ist nochmal so ein bisschen kurz dieses MPEG-Verfahren erklärt. Nur ganz kurz im Überblick. Haben also links die neuen Bilder, dann wird so eine Bewegungsanalyse gemacht. Und abgeschätzt aus bisherigen Bildern, die wir hatten, wie sich das weiterentwickelt. Dann gibt es also verschiedene Methoden, das vorherzusagen. Und daraus wird dann auf der rechten Seite wird das angeglichen, dass also ein halbwegs gleichmäßiger Datenstrom rauskommt. Also es gibt ähnlich wie bei MP3, gibt es auch konstante Bitraten, variable Bitraten. Wobei eigentlich variable Bitraten das Übliche sind bei MPEG. So, das ist, es gibt dann auch immer wieder Sprünge. Das heißt, wenn also eine ganz heftige Bewegung ist, dann geht die Datenrate ganz plötzlich hoch. Und es hat natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, wenn dann die Bandbreite als solches nicht ausreicht. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, das zu kompensieren. Ein Stichwort dafür ist das statistische Multiplexing. Da gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Wo denn auf einem Transponder, wo also mehrere Kanäle gleichzeitig sind, die Möglichkeit gibt, es auszugleichen. Das heißt, wenn auf dem einen Programm irgendwie gerade ein bisschen Ruhe ist, weil irgendwie ruhige Landschaft ist und auf dem anderen ist gerade heftige Action, dann kann man das so ein bisschen gegeneinander ausgleichen. Also bei MPEG ist es so, dass es immer ein Vollbild gibt sozusagen, das sind die die I-Frames und dann gibt es so diese vorhergesehenen bzw. Differenzbilder dazu. Das heißt also, die Einzelbilder kommen nicht als volle Bilder daher, sondern als Differenz jeweils und das hat sich irgendwie als Möglichkeit herausgestellt, wie man ziemlich gut Daten komprimieren kann. Das ist natürlich verlustbehaftet, schon allein durch die JPEG-Kompression. Und wer beim Fernsehen mal genau hinschaut, auf einem guten Monitor, der sieht auch, also beim digitalen Fernsehen, der sieht auch, dass es da leichte Artefakte gibt. So gerade wenn Titel eingeblendet werden oder wenn feine Linien sind, wenn viel Bewegung ist, kann es auch schon mal passieren, dass da was ruckelt. So, das hängt stark von der verwendeten Technik ab. Da gibt es ziemlich heftige Unterschiede bei den Encodern. Und es hängt auch von der Datenrate ab. Also wir haben festgestellt, dass einige Fernsehsender jetzt dazu übergegangen sind, die Datenraten weiter zu reduzieren, irgendwie bis 3 Megabit runter oder teilweise noch weniger. Hat einfach den Vorteil, dass sie mehr Programme auf einen Transponder kriegen. Also ein Sender, eine Anstalt mietet sich praktisch so einen Transponder und hat da die Möglichkeit, einfach 40 Megabit rüberzuschieben. Und je nachdem, wie die das aufteilen, also ob die da jetzt 40 Kanäle A 1 Megabit drüber machen oder ein Kanal A 40 Megabit, so das bleibt im Prinzip denen überlassen. Aber da die natürlich möglichst viel Kanäle darüber bringen wollen, um irgendwie den Leuten auch möglichst viel zu konsumieren zu geben, möglichst viel Werbung zu sehen, wird jetzt versucht, das weiter zu reduzieren, ist ja klar. So, dieser MPEG-Strom kommt als Transportstrom vom Satelliten. Es gibt also mehrere Varianten von MPEG. Eine davon ist der Transportstrom, das ist sozusagen das Übergeordnete, was es gibt. Und dann gibt es Programmströme und Elementarstrom, also ein Transport Stream, Program Stream und Elementary Streams sind es. Und der Transportstrom hat, wenn er vom Satelliten kommt, erstmal 40 Megabit, also wenn er aus dem Demodulator kommt, das ist praktisch der Empfängerteil von so einer Set-Top-Box oder von so einem Digital-Empfänger. Empfänger. Und der Transportstrom also jeder einzelne Strom da drin hat so eine ID, das ist die PID, Program ID. Und auf der PID 0 gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Da steht also drin, was irgendwie alles in diesem Strom jetzt kommt. Dass die Box, irgendwie die Empfängerbox, dann so ein Inhaltsverzeichnis, eine Übersicht hat, was denn da überhaupt ankommt und welche Sender da auch drin stehen. So, dann gibt es irgendwie einen Demultiplexer, das ist der so diese einzelnen, der den Transportstrom in Einzelströme aufteilen kann. Und der schaut erstmal auf der PID 0 und holt sich da dann die PAT raus. Das ist die Program Allocation Table. Und da steht dann wieder drin, welche Programmströme enthalten sind. Und sagt dann auch aus, welche PIDs dann im Transportstrom jeweils da drin sind. So, hier ist nochmal so ein schickes Bild, leider auch völlig verwurschtelt durch den Export, aber lesbar. Haben also oben links den Transportstrom und aufgebaut jeweils diese verschiedenen PIDs. Und ganz oben bei PID 0 ist diese PAT, das ist die Tabelle. Dann gibt es die einzelnen PIDs für die Programmströme dann. Und die haben jeweils eine PMT. Das ist also auch nochmal eine Tabelle, wo drin steht, welche Elementary Streams da drin sind. So, und jeweils auf diesen PIDs gibt es dann diese Packetized Elementary Streams, das PES. Das sind also jeweils Audio- oder Videoströme. Oder, ja, also das können auch noch andere Daten sein, irgendwie, weiß der Teufel, irgendwelche Zusatzinformationen. Sind aber im Wesentlichen die Einzel- und Videoströme, Audio- und Videoströme. Audio kommt bei MPEG 2 übrigens maximal als Layer 2 daher, ist also MPEG Layer 3 oder MP3 ist da so nicht vorgesehen, sondern es ist maximal Kompressionslevel 2. NIT? Network Information Table? Kannst du da noch?
Ja, weiß ich aus dem Kopf leider auch nicht viel drüber. Sagt im Wesentlichen, was ist das für ein Satellit bzw. ein Kabelnetzwerk, über das die Daten ja jetzt gerade kommen.
Okay, hier haben wir nochmal diesen Transportstrom bitweise, wobei die wichtigen sind die PID. Dann gibt es diese Scrambling Control, da steht irgendwie drin, mit welchem, oder also steht drin, ob es verschlüsselt ist und was da kommt. Oder mit welchen Verschlüsselungsverfahren, also wobei es da so nicht so viel Auswahl gibt. Dann kommen ein paar Sachen über die, also was noch an Zusatzinformationen über den Programmstrom da sein muss. Und ganz zum Schluss kommt die Payload, also ein ganzes Paket ist 188 Byte lang, genau. Und zum Schluss hinten kommt Payload, das ist also die eigentlichen Daten, so der Körper der Daten. Der Rest sind irgendwelche Zusatzinformationen, die da ankommt. So, wenn wir jetzt den Transportstrom haben, dann können wir da als Benutzer, oder kann ich als Benutzer, kriege ich dann angezeigt von meinem Fernseher oder von meiner Box, welche Programme da drin sind. Und kann mich denn für eins von diesen Programmen entscheiden. Dann nimmt der Demultiplexer diese PID und schaut dann jeweils in die PMT, das hatten wir eben schon mal, und holt dann die entsprechenden Elementarströme da raus und zeigt mir die dann an, beziehungsweise schickt die dann zum Demultiplexer, beziehungsweise zum Decoder, zum MPEG-Decoder. Das ist üblicherweise in Hardware, möglicherweise wird es irgendwann dazu übergehen, dass es vielleicht in Software gemacht wird. Dazu müssen die Maschinen aber noch ein bisschen besser werden. Also so die Set-Top-Boxen, die jetzt so im Umlauf sind, haben nicht die Leistung, um MPEG 2 mit den Datenraten in Software zu dekodieren. Also da ist irgendwie schon, wer das kennt von einem DVD-Player, gut, da sind die Datenraten noch ein bisschen höher, aber letztendlich ist ein Pentium 400 irgendwie schon fast überfordert mit dem Dekodieren von so einer DVD. Und es wäre dann beim MPEG 2-Strom davon auch. Für den PC-Bereich gibt es da DVB-Tuner-Karten, die haben das dann drauf. Das ist so die von Hoppausch, gibt es da eine, und Siemens, Technotrend, können wir nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Die machen das dann on board sozusagen. Das heißt, die Software, der Treiber sagt in der Karte, was er gern hätte, welchen Programmstrom, welche Elementarströme er gern einzeln hätte und holt die dann auch raus und gibt es dann entsprechend dem Multiplexer auf der dem Decoder, dem MPEG-Decoder. Und der wandelt das dann in Video, beziehungsweise gibt es dem Rechner dann in ein lesbares Format zurück, ein dekodiertes Format. So ein Blockschaltbild irgendwie vom Signalfluss her, von einem Fernsehempfänger, also sagen wir mal Set-Top-Box oder D-Box wahrscheinlich auch, die sieht so aus. Es kommt also vom LNB, von der Satellitenschüssel, kommt oben links das Signal, geht in den Tuner, das ist also der, der die Frequenz einstellt und geht dann durch den Demodulator, das ist der, der aus dem hochfrequenten Antennensignal, bzw. also der Zwischenfrequenz, dann die Bits rausholt und da draußen einen digitalen Strom macht. Wenn da was verschlüsselt ist und wir so ein Entschlüsselungsmodul drin haben von unserem Pay-TV-Anbieter, dann geht es durch das Description-Modul, gibt es dann diesen Begriff Conditional Access, das heißt also es ist eine Zugangsbeschränkung, dass ich also nicht alles gucken kann, was ankommt, ohne dafür irgendwie zu bezahlen oder irgendwie ein Abo zu haben. Das ist jeweils der ganze Transportstrom, der dann da durchgeht. Das schicke ich dann auf den Demultiplexer und der Demultiplexer sagt mir natürlich erstmal, welche Programme irgendwie da sind und bietet mir die zur Auswahl an. Und das User Interface, damit wähle ich dann als Benutzer bzw. irgendwie mein Videorekorder, digitaler Videorekorder, wählt dann aus, welches Programm er denn gerne hätte. Bei den gängigen Karten ist es derzeit so, dass die interne Steuerung über diesen I2C-Bus läuft. Das heißt also, das User Interface muss dann über den Treiber, durch den Treiber, dem Tuner und dem Demodulator sagen, letztendlich auch, glaube ich, dem Demultiplexer, das geht auch über I2C, welche Sachen dann jetzt angesagt sind und was er da machen soll, welche Frequenz wir gern hätten, auf welchen Satellit wir uns eintunen. So dafür kriegt das User Interface auch noch diese SI, das sind die Service Information. Da steht dann drin, welche Programme es überhaupt gibt, wie die Sender im Klartext heißen und es gibt so Möglichkeiten, noch einzubauen, welche Sendung gerade läuft, wann die nächste anfängt und sowas alles. Wir haben die Möglichkeit natürlich, wenn wir eine Festplatte drin haben in der Box, wenn es also eine etwas bessere, intelligentere, teurere Box ist, dass da eine Festplatte drin ist, oder wir das auf unserem Computer haben, das ist in dieser Begriff Personal Video Recorder, der die Sachen dann aufzeichnet, wo wir die Möglichkeit haben, Sachen zeitversetzt anzugucken, vielleicht mit einer intelligenten Software irgendwie noch die Werbeunterbrechungen rauszublenden und das irgendwie uns später angucken. Dann geht das Ganze auf einen MPEG-2-Decoder, was also irgendwie Hardware sein kann oder auch Software, wenn die Rechner dann ein bisschen schneller sind. Und zum Schluss wird das Ganze dann noch auf einem Graphics-Controller, auf einem Grafikchip dann ausgegeben. Und wenn wir irgendwie noch ein schickes On-Screen-Display haben, wo wir uns dann durchbrowsen durch die 400 oder 500 Kanäle, die wir haben, dann müssen wir noch so Sachen machen wie Video-Overlay und da verschiedene Grafik-Layer haben. Und zum Schluss geht das dann auf die Glotze. Spannend ist auf jeden Fall auch die Frage, wie das digitale Fernsehen eigentlich zum Satelliten hochkommt. Da gibt es dann so im Wesentlichen diese Darstellung. Das heißt, es gibt irgendwelche vorgespeicherten MPEG-2-Files, Links oder wie auch immer. Das können also DVDs sein, die vorher auf Festplatte gezogen wurden zum Abspielen, wo natürlich dann die entsprechende Lizenz zum Senden vorliegt bei den Sendern. Oder es könnte auch ein analoges Eingangssignal sein. Das muss dann natürlich in Echtzeit auch in MPEG-2 gewandelt werden. Dafür gibt es Encoder-Karten. Nicht so viele, aber es gibt welche, die in Echtzeit ein sendefähiges Signal daraus machen. Das Spannende ist, dass es mittlerweile auch für den Heimbereich interessant wird, da was zu machen. Jetzt weiß ich nicht die Preise für Transponder, aber es ist alles nicht mehr so furchtbar weit weg irgendwie wie, also wenn ich jetzt normalen analogen Fernsehsender aufmachen würde, wäre das eigentlich so gut wie ausgeschlossen, was irgendwie mit Bordmitteln zu machen. Aber mittlerweile ist die ganze Technologie eigentlich so weit, dass sich da auch schon mit PCs und irgendwie im halbwegs bezahlbaren Rahmen irgendwie was machen lässt. Wir müssen natürlich dann noch die SI-Informationen und diese Programmtabelle dazugeben, damit also letztendlich der Empfänger auch weiß, wo was ist und welche Programme wo zu finden sind. Da unten ist noch ein Begriff, MHP, steht für Multimedia Home Plattform, werde ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Das sind also, können auch IP-Daten sein oder das, was ich so vorhin unter Zusatzinformationen zusammengefasst habe. Ja, wir können uns entscheiden, das Ganze zu verschlüsseln, wenn wir also keine Lust haben, dass da irgendwie jeder mitguckt. Dann gibt es irgendwie auch Software- bzw. Hardware-Module, um diesen Conditional Access zu realisieren. Das ist in der bisherigen Technik, sind es einfach kleine Module, die dann in den Multiplexer bzw. in den ja, also in die Technik da reingeschoben werden, so bzw. also irgendwelche Software-Module.
Nein, es wird erstaunlicherweise tatsächlich so gemacht, dass nach dem Multiplexen erst verschlüsselt wird und es wird auch vor dem Demultiplexen entschlüsselt. Das ist okay, die Frage war, warum die Verschlüsselung nicht vor dem Multiplexing passiert, sondern hinterher. Und es ist wahrscheinlich so, dass sie es gemacht haben, damit sich das einfacher zusammenstöpseln lässt. Also das sind ja alles, wenn man sich das vorstellt, dieses Kästchen da ist, so ein 19-Zoll-Gerät, 4 Höheneinheiten hoch, was dann in so einem riesengroßen Schrank drin steht. Man plackt die einfach alle hintereinander und es ist einfach wesentlich bequemer, zum Schluss den ganzen Strom zu verschlüsseln, anstatt 6, 8 oder 10 Fernsehprogramme einzeln zu verschlüsseln.
Wir haben dann also diesen MPEG-2-Transportstrom, der da rauskommt. Und in der Fernsehtechnik ein Standard dafür ist DVB-ASI. Das ist also ein serielles Interface, also ein Chronal Serial Interface, was so in der Übertragungstechnik bei digitalen Fernsehen eigentlich der Standard ist. Das gibt es auch als Parallel, aber das meiste Equipment hat tatsächlich irgendwie ein seriellen. Das kommt in Form von einer vom Coax, also BNC, irgendwie daher. Und da kommen dann diese 40 Megabit Transportstrom raus. Und das Ganze schicken wir dann in den Modulator. Daraus wird dann HF gemacht. Das ist beim Satellit dann eine QPSK, das ist also ein Modulationsverfahren, was sehr, also was nicht Fehler, also nicht so besonders fehleranfällig ist, wo es also verschiedene Vektoren gibt, die sich dann aufheben. Das ist so ein bisschen, also sehr ausgeklügelt, so ähnlich wie zum Beispiel PAL, so als Fernsehformat, also wo dann auch die, die Farbsignale Phasen verschoben werden und Störungen dann ganz gut aufgehoben werden, die es da unterwegs gibt. Das kommt dann mit 950 bis 2000 Megahertz daher und wird dann zum Satellit geschickt. Das ist also das direkt, was dann hochgeht und auf der anderen Seite entsprechend so auch wieder runterkommt beim Empfänger. Das ist also, sieht ja irgendwie sehr einfach aus, ist es eigentlich auch, weil wir haben also nicht mehr mit großartigen analogen Signalbereitungen, also Signalaufbereitungen zu tun und diese ganzen Multiplexing-Sachen und Conditional Access, das geht irgendwie alles in Software mittlerweile und bei den heutigen Prozessorleistungen von irgendwie 1 Gigahertz auf dem Pentium irgendwas, ist so ein Datenstrom von 40 Megabit auch nicht irgendwie wirklich der Rede wert. Ein bisschen was zu diesen Zusatzinformationen. Da ist also noch viel Fantasie möglich. Das sind also auf jeden Fall diese SI, diese Service Information, wo also drin steht, welche Sender es gibt, wie die im Klartext heißen. Und da kann ich dann auch noch einbauen, welche Programme kommen irgendwie. Wobei das alles noch nicht so wirklich standardisiert ist. So. Das heißt, es gibt irgendwie keine globale Übersicht. Also es gibt nicht die zentrale Portalseite im Fernsehen so irgendwie, aber es ist denkbar, dass es irgendwann so Sachen gibt wie Alta Vista für irgendwie unsere 1000 Fernsehprogramme, die wir haben, wo dann irgendwie eine schicke Übersicht ist. Es gibt irgendwie Programmanbieter und es sind die auch die Fernsehzeitschriften bestücken mit den Programmen, die also dann noch so ein schickes Bild haben, irgendwie so einen kleinen Screenshot, irgendwie eine Kurzzusammenfassung. Und das sind alles so Sachen, die wir dann darüber schicken könnten, irgendwie möglicherweise darüber empfangen. So ein DVB-Text gibt es irgendwie auch einen Standard, das soll wohl dem Videotext entsprechen, wobei die Frage ist, wie das natürlich dann letztendlich, also ob dann irgendwann noch jemand Lust hat auf Videotext, weil es ja auch so eine Technologie irgendwie von gestern ist, wobei immer noch aktuell, überspringe ich mal kurz, das ist das Object Carousal, DSMCC. Das ist, funktioniert ähnlich wie Videotext, sodass es also in so einem Zyklus wird es ausgestrahlt. Also das ist so, ein Kreis, wo die Objekte drin sind, so ein Karussell eben. Und die werden dann immer der Reihe nach ausgestrahlt, sind dann kleine Objekte. Sehe ich gleich auch mal ein bisschen was. Und natürlich ganz beliebt IP, alle wollen jetzt irgendwie IP über Satellit machen. Es gibt irgendwie dieses Sky DSL irgendwie von Telis, was letztlich auch darüber kommt. Und alle Leute, die irgendwie halt nicht direkt jetzt Fernsehen machen wollen, sondern vielleicht lieber kleine Real-Video-Geschichten oder irgendwelche Windows-Streaming-Sachen rüberschicken wollen, die hätten es dann gern am liebsten über IP alles. Und da gibt es dann dieses Buzzword, irgendwie Multiprotocol Encapsulation, was also heißt, dass irgendwie alles Mögliche, selbst HTTP, irgendwie darüber geschickt werden kann. So, das ist nochmal kurz dieses Object Carousel, das heißt also, das wandert irgendwie im Kreis dann. Ist also wie genau wie Videotext, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie auf Seite 100 bin und ich will jetzt Seite 510 haben, dann tippe ich da ein 510 und das wandert dann irgendwie, wandern diese Zahlen durch und ich muss warten, bis Seite 510 dran ist und so ist es genauso auch bei diesem Object Carousel. So, da gibt es dann die häufigste Anwendung dafür, werden kleine Java-Applets sein. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander leider. Also das ist nochmal IP über DVB. Diese IP-Sachen kommen als Payload im Programmstrom. Das sind hinten bei diesem Programmstrom bitweise bei dem Diagramm. Das war dann hinten dieser letzte Block. Da kann ich dann irgendwie IP reinschicken oder ich kann ja eigentlich alles da reinpacken, was ich will. Lieblingsanwendung ist im Moment dieses UDP-HTTP. Das heißt, der Benutzer fordert irgendwie über Rückkanal, wie auch immer, also meist ISDN über seinen Provider, fordert irgendwelche Seiten an und die werden dann multicastet bzw. kommen dann per UDP entsprechend bei demjenigen an, der die bestellt hat, bzw. Möglicherweise auch bei allen anderen. Dann, also klar, das kommt ja auch bei allen anderen an und das ist nur eine Frage der Dekodierung, wie sich die Leute angesprochen fühlen. Das geht dann derzeit über die MAC-Adresse.
Also was da im Wesentlichen gemacht wird, ist, dass eine MAC-Adresse vergeben wird, die dann am Anfang des Pakets drinsteht und die gängige Hardware zum DVB-Empfang ist in der Lage, nicht bloß auf die PID zu filtern, sondern auf nahezu beliebige Strings am Anfang von Paketen. Und da kann man da auch eine MAC-Adresse hinschreiben in den Filtern, bekommt dann von der DVB-Receiver-Karte oder vom DVB-Receiver die IP-Pakete übergeben. Die MAC-Adresse berechnet sich in dem Fall aus einer IP-Adresse, die einem vom Server übergeben wird. Das heißt, bei SkyDSL ist es so, dass man sich dann erstmal zu einem Server connectet und von dem eine IP-Adresse, eine MAC-Adresse zugewiesen bekommt, auf der man dann seine IP-Pakete über den Satellitenlink bekommt. Heißt natürlich, dass man auch die Pakete für alle anderen Leute sieht. Das muss man dann dabei beachten. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass das Internet abhörbar ist.
Ja, nächster Punkt ist eine Multimedia-Home-Plattform. Das ist irgendwie auch so ein schönes Schlagwort, was jetzt das letzte Jahr so ein bisschen kam. Das ist Unterbereich von DVB und ist letztendlich so eine Minimalbeschreibung oder so ein Label eigentlich für Set-Top-Boxen, die bestimmte Leistungen erfüllen, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Und scheiß Privatanrufe. also es gibt dann so schöne, also dieses MAP ist eigentlich gedacht für so kleine Anwendungen, die kommen dann als Java-Applets daher, das ist also als Java realisiert und die kommen dann, also es gibt dann also zum Beispiel so Gewinnspiele oder Programmführer und E-Commerce, das heißt also, das ist dann diese beliebte Kaufen Button irgendwie auf der Fernbedienung. Da ist also auch noch ganz viel, gibt es ganz viele Möglichkeiten, da ist viel Fantasie gefragt in der Zukunft, wie die Leute das nutzen, ob es angenommen wird oder nicht. Jedenfalls nach, aus Sicht der Programmmacher reicht offensichtlich normales Fernsehen nicht aus. Also Leute sollen nicht nur einfach davor sitzen, so am besten sollen sie bei der Werbung dann auch noch irgendwie beantworten, wie sie die fanden und ob sie das jetzt gleich kaufen wollen. Und ja, also da ist einfach noch viel Fantasie drin, da mögen wir noch gar nicht dran denken, was da noch alles kommt. Diese Java-Applets werden, oder die Klassen werden dann jeweils über dieses Object Carousel, was ich eben schon gezeigt hatte, werden dann eingespielt, das heißt, sie kommen einfach runtergeflutscht und da gibt es dann so ein Signaling, dass also die Sachen da sind und die werden dann in so ein virtuelles Filesystem irgendwie eingegliedert so und dann kann die Virtual Machine entsprechend darauf zugreifen. Dann gibt es dann noch, zum Glück sind da so ein paar Sicherheitsmechanismen irgendwie implementiert, dass also nicht jeder alles beliebig runterschicken kann, sondern gibt es auch nicht vollen Zugriff auf die Box. So, das heißt, es kann halt nicht so ein Applet hergeflogen kommen irgendwie und sagen, wir formatieren jetzt mal die Festplatte und so. So ein bisschen Sicherheit ist da schon eingebaut, wie das irgendwie letztendlich in den Implementierungen ist. Ich weiß nicht, Andreas, hast du da was zu sagen? Sicherheitsmodell war auch nicht, ne? Also so, was haben wir noch? Satellitenfernsehen, digitales Fernsehen, ein ganz wichtiges Thema, Video on Demand. Hat derzeit irgendwie noch keine Verbreitung gefunden, weil das recht teuer ist, weil die Bandbreite auf den Satelliten, das heißt, also wenn ich da jetzt einen Kanal haben will, dann kostet das schon noch Geld. Und wenn ja jetzt irgendwie 50 Leute sind, die gern irgendwie jetzt 4 Megabit für eine Stunde hätten, dann sind auch die ganzen Satelliten da oben irgendwie ziemlich schnell dicht und das rechnet sich irgendwie alles nicht. Was da zu tun ist, ist natürlich die Codecs zu verbessern, das heißt bessere Bildqualität bei weniger Bandbreite zu haben. Also ideal ist natürlich DVD-Auflösung über ISDN, davon träumen alle. Dieses DivX hat da jetzt irgendwie eine kleine Revolution gestartet, irgendwie, wenn man das mal so nennen kann. Also es kommt mit wesentlich weniger Bandbreite aus, wobei das auch noch viel, viel zu viel ist. Also ich habe mal irgendwie mit jemandem darüber gesprochen und er meinte, dass irgendwie vielleicht also 1 zu 100 dürften noch drin sein, das heißt also noch, also es ist einfach noch, gerade bei der Videokodierung ist noch viel zu machen, so, das ist nur eine Frage, wie weit ich zum Beispiel den Film betrachte, das heißt, beim Encoden, bei MPEG 2 ist es derzeit so, oder bei MPEG ist es so, dass ich nur einen relativ kleinen Ausschnitt angucke, also es gibt diese Group of Pictures, das sind immer so die Gruppe von diesen Vollbildern plus die Differenzbilder dazwischen und das ist eigentlich so der Bereich, den ich mir bei der Enkodierung angucke. Und wenn ich jetzt aber anfange, mir nicht nur diesen Bereich von irgendwie einer Sekunde, knapp einer Sekunde anzugucken, sondern anfange, mir die ganzen anderthalb Stunden von so einem Kinofilm anzugucken, dann kann ich da mit Sicherheit noch viel, viel mehr Kompressionsmöglichkeiten entdecken, weil zum Beispiel irgendwelche Bilder doppelt vorkommen oder Bildbereiche doppelt vorkommen. Und dann kann ich da irgendwie auch irgendwelche Kodierungen machen, irgendwie bei der Huffman-Kodierung möglich ist und so Sachen, die häufiger benutzt werden, anders kodiere und sowas und vor allem auch noch Objekte besser erkennen kann und die dann, so wird ja auch, also bei DivX ist es ja so, dass der Hintergrund, der nicht bewegt ist, relativ mit einer relativ geringen Bitrate, also mit einer relativ schlechten Qualität kodiert wird und der Vordergrund, der sich bewegt, also die Objekte, wie jetzt irgendwelche Personen, die handeln, dann besser kodiert werden. So. Und da ist irgendwie noch viel Potenzial. Und wenn Leute sagen, naja, gut, scheiß auf den Hintergrund, irgendwie, ich will sowieso nur die Personen irgendwie, dann ist da noch viel, viel mehr drin. Also es wird auf jeden Fall, die Bildqualität wird auch schlechter werden, aber ich denke, dass sich Leute irgendwann werden so einen Kompromiss haben wollen zwischen dem, was irgendwie Real Video derzeit bietet, also irgendwie so Zigarettenschachtelgröße und DVD irgendwo dazwischen, denke ich, es wird sich das einpendeln. MPEG 4 gilt so ein bisschen als Hoffnungsträger, fragen ganz viele Leute nach, was ist mit MPEG 4. MPEG 4 ist letztendlich nur ein Containerformat auch wieder und lässt mehrere Codierungen zu, also mehrere Codecs. Und ja, da gibt es also dann Möglichkeiten zum Beispiel mit Wavelet-Geschichten, dieses JPEG, also im JPEG 2000 Standard ist die Wavelet-Kompression irgendwie vorgesehen, da lässt sich noch ein bisschen was machen. Und wenn das JPEG 2000 Format dann auf MPEG angewandt wird, mit den gleichen Verfahren, dann ist da sicherlich auch noch ein bisschen was drin. Ansonsten ist MPEG 4 erstmal hauptsächlich auch für Interaktionen wichtig. weil es so verschiedene Objektebenen zulässt. Also ich kann zum Beispiel eine Person vom Hintergrund ganz abtrennen, wobei das natürlich bei der Produktion berücksichtigt werden muss. Also das ist keine Sache, die nachträglich gemacht werden kann, weil jetzt eine bewegende Person irgendwie einen Schauspieler vom Hintergrund irgendwie zu extrahieren, ist also ein etwas komplexeres Problem und wird wahrscheinlich dann, es wird sich nicht rechnen, diesen Aufwand zu machen auf der Senderseite. Eine Möglichkeit ist Near Video on Demand. Das heißt, ich gucke also nicht, also der Film wird nicht in dem Moment ausgestrahlt, wo ich ihn gucken will, sondern ich kann ihn zum Beispiel am Abend vorher bestellen. Dann wird er, wenn irgendwie wenig Bandbreite benutzt wird oder auch zum Beispiel übers Netz, also DSL, also übers Kabelnetz oder Internet ausgenutzt, wo ja so, wenn irgendwelche Bandbreiten übrig sind, so die dann irgendwie günstig zu haben sind, wird dann, oder gibt es, glaube ich, auch schon Bandbreitenbörsen. Und da kann ich dann also so eine üppigen Kapazitäten ausnutzen, den Leuten es runterschicken. Vielleicht wenn ich etwas heftigere Codierungen noch habe, die nicht in Echtzeit dekodiert werden können, dann kann ich das zum Beispiel dann vormittags machen und habe dann abends einen fertigen Film auf der Festplatte, den ich nicht mehr angucken kann. Oder was glaube ich, ich weiß nicht, ob das Premiere macht, dass also irgendwie mehrere Leute irgendwie einen Film bestellen können, wenn irgendwie eine bestimmte Anzahl zusammen ist, oder es gibt so eine Auswahl, also das ist dann praktisch so ein Tab, so eine Umfrage, so was wollt ihr jetzt irgendwie gucken, und dann wird irgendwie sowas festgelegt, so dass also praktisch mit so einer Mehrheitsentscheidung das Fernsehprogramm für abends festgelegt wird und das wird dann ausgestrahlt. Da ist aber auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, so. Das ist steht und fällt letztendlich aber mit den Datenraten, sprich mit der Komprimierung, die da notwendig ist. Ja, vom Ausblick her, was wird sich tun? Im Moment gibt es Premiere als größter deutscher Pay-TV-Anbieter. Haben ziemlich viel Kohle reingesteckt. Wird noch ein bisschen was passieren da. Es wird mehr Anbieter geben. Bei Premiere ist aber derzeit das Problem, dass eigentlich auch niemand anders da rein kann. So, das heißt, die haben dann diese Box und es ist ein relativ geschlossener Markt. So, also können zwar noch andere Leute dazu und das System nutzen, aber die müssen dann auch hohe Lizenzgebühren abdrücken. Und was eigentlich fehlt, ist noch so ein richtig offener Markt für digitales Fernsehen, wo irgendwie jeder mitmachen kann. Und mit Multicast wird es ein bisschen was geben, das ist dann aber mehr übers Internet, wo die Leute auch digitales Fernsehen im Wesentlichen machen können. Die Frage ist dann aber wieder auch nach den Inhalten, was denn da kommen wird. Das heißt also, wenn zu viel Trash da ist, ist genau wie jetzt mit den Webseiten auch, irgendwann wird die Übersicht schwer und ich weiß noch nicht mehr, was wo kommt. Und ich habe dann wieder das Problem, also beim Fernsehen ist es ja im Moment so, dass das, was in der Tagesschau kommt, das ist noch so die Wahrheit, TM. So, das glauben irgendwie noch alle. Und also Fernsehen hat einfach noch so eine gewisse Authentizität. Also das ist, es wird aber wahrscheinlich auch bröckeln, wenn noch mehr Trash dazukommt. Also das, was wir jetzt auch schon haben auf den Privatsendern irgendwie, wo dann so diese News-Flash-Sendungen und weiß nicht was alles, also wo dann die Seriosität gegen den Unterhaltungswert irgendwie läuft. Und das ist also wahrscheinlich eher noch ein Problem für das digitale Fernsehen, was uns letztendlich auch als Endkunden betrifft, dass irgendwie je mehr Leute da irgendwie auf diesem Markt sind oder Geld abgreifen wollen, desto niedriger wird natürlich dann auch die Qualität. Ja, das wäre es erstmal so von meiner Seite. Ich weiß nicht, Andreas, muss spontan dazu zufügen.
Na, also zum Thema digitales Fernsehen war es das eigentlich auch schon fast. Ich denke aber auch, dass IP-basiertes digitales Fernsehen in Zukunft mehr und mehr kommen wird. Es gibt da unter anderem Feldversuche von Leuten, die einfach Ethernet in jeden Haushalt legen und da Fernsehen drüber machen. Also statt IP-Pakete in MPEG-Transportströme zu packen, genau umgekehrt, MPEG-Transportströme in IP-Pakete. Und auch über DSL läuft ja letzten Endes IP und darüber kann man Fernsehen gucken. So dass letzten Endes die Unterschiede zwischen Fernsehen und Internet immer weniger werden. Und außerdem wollte ich noch erwähnen, dass es im Hackcenter D-Boxen mit Linux drauf zu besichtigen gibt. Also vielleicht wird ja demnächst eins der Probleme von Premiere, nämlich dass diese Box eigentlich nicht zu benutzen ist, auch noch gelöst.
Ja, Fragen, Diskussionen, Mikro kommt.
Ja, ich würde gerne was fragen zur Bildqualität. Das bleiben immer noch 625 Zeilen oder sind das dann 1100?
Also die Standardauflösung sind 704 x 576 Pixel. Das ist allerdings inklusive Overscan-Bereich. Das heißt, es bleiben letzten Endes von 576 vielleicht 550 sichtbare Zeilen übrig.
Und die zeitliche Auflösung an Bilderanzahl, ist das dann höher oder ist das genauso wenig wie beim Fernsehen?
Das ist genauso wenig wie beim Fernsehen, beziehungsweise genauso viel. Also digitales Fernsehen, DVB, ist spezifiziert als MPEG 2 Main Profile at Main Layer. Und da ist eine maximale Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde angegeben. Aber es ist halt so, dass in Deutschland die Leute ja PAL-Fernseher haben und deshalb alles mit der PAL-Auflösung von 25 Bildern pro Sekunde gemacht wird.
Wenn ich jetzt einen Tierfilm sehe, angenommen so eine Katze sitzt da, die sehe ich knallscharf, richtig gut, und wenn die losspringt, dann wird es unscharf und erst wieder, wenn sie sitzt, dann wird es schärfer, oder wie ist das?
Das ist dann ein Problem des Encoders. Also
ich meine, nicht, ist ja kein Encoder-Problem, ist ja mein Problem, wenn ich sehe, oder?
Naja, letzten Endes ist es so, dass die Encoder, die da teilweise verwendet werden, noch nicht wirklich gut sind. Also wenn die Katze rumsitzt, braucht man eine niedrige Bitrate, weil sich nicht viel ändert. Und wenn sie anfängt loszuspringen, okay, das Auge sieht dann auch nicht mehr so viel, weil sie sich bewegt, aber die Encoder brauchen dann auch eine höhere Bandbreite an der Stelle und viele Encoder sind nicht gut genug, um diese Bandbreitenschwankungen auszugleichen. Dann sieht man Artefakte. Sieht man auch gut bei Trickfilmen, also wer regelmäßig Futurama guckt, wird schon festgestellt haben, dass sich Trickfilme nicht so richtig gut für MPEG 2 eignen. Dann braucht man ein bisschen mehr Bitrate, als die Sender sich leisten können.
Danke.
Ich habe eine Frage zum Rückkanal, der wohl integraler Bestandteil ist. Ist der abschaltbar auf Benutzerwillen oder ist der wirklich fest verdrahtet?
Na, abschaltbar wäre er, wenn es einen geben würde. Also sie reden alle viel über den Rückkanal, aber so richtig in der Praxis gesehen habe ich noch keinen. Gibt ja die verschiedensten Modelle, also eingebaute Modems oder ISDN-Karten, Rückkanal über einen Satellitenablink ist spezifiziert. Es gibt Rückkanal über Kabelmodems, da gibt es dann auch zwei konkurrierende Standards. Und ob das abschaltbar ist oder nicht, hängt natürlich vom Gerät ab. Wenn man den Stecker rauszieht, dann kann er auch nicht mehr anrufen.
Ja, mir ging es mir darum, eben die Möglichkeit oder Sicherheit sein zu können, dass ich wirklich Fernsehen anonym sehen kann. Das heißt also nicht, dass irgendeine Instanz die Möglichkeit hat, ein Sehgewohnheitsprofil zu erstellen.
Also DVB funktioniert auch ohne Rückkanal, einfach Stecker raus.
Test. Oder du benutzt natürlich eine Setup-Box deines Vertrauens.
Ich habe mal noch eine Frage. Also ich würde das durchaus akzeptieren, wenn mein Film so, sagen wir mal, 10 Sekunden zu langsam kommt, also 10 Sekunden später, als der ausgestrahlt wird und dafür noch ein bisschen gecached wird und ein bisschen gepuffert wird, um irgendwelche Sprünge zu vermeiden. Ist das eigentlich eine Idee oder ist das total blöd?
Na, das ist sowieso so.
Ach, das
also
ist, das ist schon,
ja. 10 Sekunden, denke ich, ist realistisch, weil der ganze Kram. Also du hast einmal auf der Analogseite, eine gute, spielt jetzt nicht so eine Rolle, aber du hast da irgendwie auch durch Time-Based Corrector, das sind dann irgendwie vielleicht ein, zwei Frames, ist noch nicht so viel, aber dann wird der ganze Kram encodiert, muss irgendwie durch irgendwie so einen 19 Zoll Rack irgendwie durch, irgendwie immer hinten rum jeweils ein Signal aufbereitet. Und dann gibt es irgendwie beim Satellit bei der Übertragung nochmal, dann machen die da vielleicht was noch mit dem Signal oben auf dem Satellit. Das, also ich denke, 10 Sekunden sind realistisch, die du eh hast. Plus das Signal natürlich, also das, ja, dieses Caching praktisch, also dieses, um diese VBR auszugleichen, also diese variable Bitrate auszugleichen, musst du natürlich auf jeden Fall was irgendwie in den Buffer holen und dann, also ich denke 10 Sekunden, vielleicht 5 oder vielleicht auch 15, so, das sind die, die du im Moment sowieso hast zur Übertragung.
Ja, also so jetzt die Übertragungswege, so wegen Lichtgeschwindigkeit und so, und geht nicht schneller und zum Satelliten hoch, die meine ich nicht, die sind ja auf jeden Fall, die kann ich nicht verhindern. Aber dass ich einen Cache in meiner D-Box oder was weiß ich, wo drin habe, der dann erstmal den Film schon 10 Sekunden vorher runterlädt und dann erstmal zubereitet, damit man dann in Zeiten, wo die Katze eben sitzt, schon mal den nächsten Sprung der Katze runterlädt.
Das wird bei diesem
Also das hilft genau gar nichts, weil diese Boxen so gebaut sind, dass sie dir immer 25 Bilder pro Sekunde anzeigen. Also es ist kein Problem der Box, dass es an der Stelle ruckelt. Es ruckelt auch gar nicht, sondern es wird einfach unscharf. Das ist ein Problem der fehlenden Bandbreite bei der Übertragung.
Na, dann müsste man halt das die Übertragung so hingehend anpassen, dass jetzt der Übertragende weiß, es hat auf jeden Fall jeder 10 Sekunden Cache drin.
Der Cache auf der Client-Seite hilft dir genau gar nichts. Das Einzige, was du machen kannst, ist den Encoder zu verbessern. Also wenn das bei dir auf der Box ankommt, dann ist es zu spät. Da kannst du nichts mehr machen.
Ja, jetzt ist klar. Jetzt kann man nichts mehr machen. Aber man könnte es doch so hinbiegen, dass man da noch was machen kann. Also der Strom, der wird geschickt, so schnell wie es geht. Und in ruhigen Zeiten kriege ich auf einmal viel, viel mehr, weil man viel, viel weniger Bitraten braucht.
Also da ist sowieso schon ein Buffer eingebaut im MPEG-Standard und das Problem ist, dass es sehr viele Daten sind und 10 Sekunden bei MPEG sind schon mal ein paar Megabyte und die muss man ja irgendwo lassen, das ist viel zu teuer. Also haben sie in den Standard reingeschrieben, wie groß der Buffer maximal sein darf, den sie haben, um sowas auszugleichen.
Na gut, danke.
Hallo. Wie schaut das aus mit den Problemen mit PAL und NTSC? Weil bei PAL hast du ja 25 Halbbilder und bei NTSC 30. Schmeißt jetzt das MPEG die restlichen 5 weg, wenn ich das Ganze auf PAL anschaue, oder was passiert da? Oder wird das neu gesampelt beim Ausgang von der Box?
Oh, das ist ein kompliziertes Feld.
Bei DVDs ist immer das Problem. Wenn du amerikanische DVDs hast, da gibt es dann immer Probleme, wenn die oben angezeigt werden. Da gibt es dann diese Möglichkeit mit PAL 60 und lauter so Geschichten.
Na, bei DVDs ist die Situation sehr ähnlich wie beim digitalen Fernsehen. Das ist beides MPEG 2. Es ist so, dass ja Filme, wenn sie gedreht werden, mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Und um sie nach PAL zu konvertieren, werden sie einfach ein bisschen schneller abgespielt, 25 Bilder pro Sekunde. Und zur Konvertierung nach NTSC wird ein sogenanntes 3:2 Pulldown gemacht. Das heißt, manche Bilder wiederholt werden. Also jedes dritte Bild wird ein Bild verdoppelt, damit es dann insgesamt 30 werden. Und wenn du eine gut encodete DVD hast, wird das nicht auf der DVD gemacht, sondern sind auf der DVD tatsächlich 24 Bilder pro Sekunde gespeichert. Beziehungsweise bei einer DVB-Übertragung werden 24 Bilder pro Sekunde übertragen. Und das 3:2 Pulldown macht dann deinen Decoder beim Anzeigen. Das heißt, theoretisch könntest du eine NTSC-DVD bzw. eine NTSC-Übertragung nehmen und die mit 24 Bildern pro Sekunde anzeigen, wenn deine Hardware das mitmacht. Oder halt mit 30. Und, aber die Situation ist so, dass du eigentlich in einem Endgerät ziemlich viel machen kannst. Du kannst es als NTSC ausgeben, kannst es als PAL 60 ausgeben, du kannst auch 24 Vollbilder rausschreiben und die irgendwie in deinem Rechner auf 25 Bilder konvertieren oder sowas ähnliches, also ein reines Endgeräteproblem.
Das heißt, es liegt nur im Endgerät und der Datenstrom ist immer gleich?
Ja.
Okay, danke.
Also es gibt manchmal auch NTSC-Sachen, die tatsächlich mit 30 Bildern pro Sekunde encodet werden. Wenn sie halt aus einer Welt stammen, wo 30 Bilder pro Sekunde üblich sind, Fernsehproduktionen oder sowas, da kann man natürlich nichts mehr machen, da muss man sich das mit 30 Bildern angucken.
Ich hätte zu den letzten drei Sachen, also bei NTSC passierte das Problem mit DVB in der Regel in Europa eigentlich weniger, weil unter 2,60 Meter Schüssel wirst du ja einfach nichts kriegen, was mit NTSC gesendet wird. Also ist eigentlich eher ein theoretisches Problem. Bei DVD, ja, da kann es natürlich auftreten. Und dann noch zur Bandbreite, wenn man mal beobachtet, wie sich in den letzten Jahren die Bandbreite auf Premiere zum Beispiel verändert hat, es geht immer weiter runter, also in den letzten Wochen kann man auf den, was weiß ich, so die Serienkanäle schon interessante Sachen messen. Also Videodatenrate von 2,8 Mbit ist wirklich unterste Grenze, schon beinahe nicht mehr im Standard drinnen. Man kann es aber mittlerweile auf Super Video CD brennen und jeder Super Video CD Player nimmt es, nicht nur die Yamakawa. Dann noch zum Rückkanal, wenn man mal in die D-Box 2 Software tiefer reinschaut, da ist noch sehr viel, was nicht aktiviert ist, also sie bräuchten das bloß einschalten. Warum sie es nicht gemacht haben, ist wahrscheinlich eine politische Sache. Also sie haben so eine Art Technik auch schon eingebaut, man könnte bei Hot einen Kaufen-Button einblenden und wenn man kaufen will, drückt man drauf und es wird abgebucht. Die Technik funktioniert und ist vorhanden. Nach welchem Standard, ist natürlich die Frage.
Hallo. Ja, mich würde interessieren, inwiefern digitales Fernsehen auch über terrestrische Sender laufen kann und ob da in absehbarer Zeit eine Ablösung des derzeitigen analogen Standards geplant ist.
Das ist in der Tat geplant. Es gibt mehrere Feldversuche. Einer hier ist in Berlin, ein anderer in Braunschweig und dann haben sie noch mal eine Autobahn irgendwo verkabelt mit der Vorstellung, es wäre doch toll, wenn man ganz viel Bandbreite in seinem Auto hätte. Die verwenden eine relativ eigentümliche Modulation und kriegen damit auch die 34 Megabit über, beziehungsweise 40 Megabit, was auch immer die Zahlen schwanken, da über einen terrestrischen Transponder drüber. Das Interessante ist, dass sie dafür deutlich weniger Leistung brauchen als ein normaler terrestrischer Fernsehsender. Also der Versuchssender auf dem Fernsehturm hier in Berlin, der hat 10 Watt und mit den 10 Watt strahlen sie bis zum Ausstellungsgelände der IFA und da ist der Empfang immer noch prima. In den USA ist es so, dass bis 2006 sämtliche analoge Fernsehprogramme abgeschaltet werden müssen. Die haben also einfach die Lizenz fürs analoge Fernsehen entzogen bekommen für 2006 und müssen digital senden. In Deutschland ist es noch nicht so, weil es da ja immer noch die Geschichte mit der Grundversorgung gibt und die alten Omis und ihre Fernseher und die müssen ja auch Nachrichten kriegen und Auftrag des Staates und so weiter und so fort. Deshalb wird das hier vermutlich noch ein bisschen länger dauern.
Gibt es DVB-Karten, die mehrere oder alle Programmströme parallel zur Verfügung stellen?
Na, das ist ein bisschen schwierig, auf einem Transponder geht das natürlich. Es gibt von Haupthorge jetzt die Technotrend-Budget-Karte. Da ist kein Demultiplexer mehr drauf, auch kein MPEG-Decoder. Das ist im Prinzip nur noch das Frontend, das heißt der Tuner und die FEC. Und da kriegt man einfach den kompletten Transportstream auf dem PCI-Bus übergeben.
Oh, da gibt es noch keine Software zu auf Linux?
Real soon now.
Noch eine Zusatzfrage zu diesen Verzögerungen. Ist es vielleicht so, dass die Tagesschau-Uhr vorausläuft, damit das dann zur richtigen Zeit der Gong beim Zuschauer ankommt? Oder wie wird das gemacht?
Nein, das machen sie nicht. Was ganz interessant ist, ARD und ZDF synchronisieren ihre 50 Hertz in der analogen Videoübertragung auf die DCF 77 Uhr. Das heißt, wenn da der Gong kommt, in dem Moment, wo das Bild anfängt, ist es wirklich genau 20.00 Uhr. Und im digitalen Fernsehen lässt sich das aber nicht mehr machen, weil man an zu vielen Stellen Verzögerungen hat, die man nicht kontrollieren kann. Man kann also auch Set-Top-Boxen verschiedener Hersteller nebeneinander stellen, da dasselbe Fernsehbild reinpipen, wird sehen, dass sie das Bild nicht im selben Moment anzeigen.
Es wird dann lustig, wenn es halbe-halbe ist zur nächsten Fußball-WM, wenn dann alle, die Analog-Fernsehen haben, zuerst krölen auf den Hof und dann die Digitalen. Ja, also.
Wie groß ist denn ungefähr dann die Latenz, die größte, also die schlimmstmögliche, die zu erwarten wäre? Hat das mal irgendwer abgeschätzt?
Eine halbe bis eine Sekunde. Damit kann man leben, glaube ich.
Ein kurzes Off-Topic zu dem Problem des Programmangebots. Das Problem sind die Rechte und solange die EU keinerlei Rechte vergibt für Europa, sondern für jeden einzelnen Zwergenstaat, auf dem Kontinent. Solange wenn wir das Problem haben, dass wir digital einfach ein, ich sage jetzt, verkirchtes Angebot haben, gerade im deutsch-österreichischen Raum. Mhm. Weil Sky oder so hat 200 Programme, die super Qualität haben, nur es darf keiner empfangen, weil die EU das schützt und das ist das riesentechnische, nicht das technische, sondern ein rechtliches Problem.
Da ist aber nicht die EU dran schuld, da sind die Filmproduzenten dran schuld, die gerne ihre Filmrechte pro Land einzeln verkaufen, anstatt sie für die ganze EU am Stück zu verkaufen.
Solange das von der EU geschützt wird, von der Wettbewerbskommission, ist das eben das Problem.
Na gut, die könnte da wahrscheinlich was machen, wenn sie wirklich wollte. Das ist richtig.
Also hier vielleicht nochmal ein bisschen breitbandiger Spam. Wer mit Linux bastelt und sich ein bisschen diese digitalen Fernsehgeschichten angucken will, für den ist der DVB-Treiber auf jeden Fall irgendwie mal die erste Wahl. Und ja, da gibt es irgendwie ab und zu mal ein paar News zu den Entwicklungen, was sich so in dem Bereich tut. Nur für Linux eben und vor allem für Sachen, die im Quellcode vorliegen auch. linuxtv.org. Was empfehlenswert ist, so eine DVB-Karte irgendwie holen, eine, die unterstützt wird, und Treiber installieren, X installieren, irgendeine Applikation, also XAWTV oder das G-Video, weiß nicht, ob es da mittlerweile noch mehr gibt, es gibt irgendwie auch noch vom Gnome, Gnomo Vision oder sowas. Fernseh gucken. Die DVB-Karten sind nicht alle gleich, aber es gibt eine Familie, die baugleich sind. Andreas, weißt du aus dem Kopf, welche das sind?
Also so ziemlich alle, die man tatsächlich im Laden kaufen kann, sind baugleich. Das ist die wurde ursprünglich mal von Technotrend im Auftrag von Siemens entwickelt und wird mittlerweile auch von Galaxis und Haupauge und noch ein, zwei anderen vertrieben. Und also alles, wo Galaxis oder Siemens oder Technotrend oder Haupauge oder welche gibt es da noch draufsteht, sind zueinander kompatibel. Also WinTV DVBS heißt die bei Haupauge.
Für die Haupauge DVB-Karte ist da Firmware dabei. Gibt es da inzwischen alternative Möglichkeiten? Also gerade diese ganzen Filter sind ja in der Firmware drin. Und im DVB-Source-Code ist da über das Ansprechen von diesen Filtern steht da gar nichts drin. Das ist nur irgendwie vorgesehen in den Header-Dateien. Mhm. Aber da gibt es auch keine Doku dazu. Gibt es da inzwischen irgendwas, wenn man diese Filter anspricht oder eine Alternativfirmware?
Da gibt es was, und zwar wurde da die API gerade geändert, weil die alte API ein bisschen gewachsen, unübersichtlich und nicht wirklich nett zu nutzen war. Da gibt es die jetzt eine neue API für, die auch dokumentiert ist auf genau dieser Webseite, und der neue Treiber für die DVB-Karte unterstützt die auch.
Also gerade diese PID-Filter.
Genau. Also es hat mit der alten Karte auch schon funktioniert, es war bloß in der Tat nicht dokumentiert. Und jetzt ist es dokumentiert und funktioniert auch.
Gibt es da jetzt auch Möglichkeit, alle PIDs, auch mit einer Standard?
Das ist ein Hardware-Problem, du kriegst nicht alle PIDs auf einmal, weil die Bandbreite zwischen dem Demultiplexer und dem der PCI-Bridge begrenzt ist.
Also braucht man dann diese Eco-Karte da?
Genau, diese Budget-Karte.
Wie sieht das aus? Kann man sich mehrere Karten in den Rechner setzen und macht das Sinn?
Das funktioniert problemlos und macht genau dann Sinn, wenn du zum Beispiel gleichzeitig Fernsehen gucken und aufzeichnen möchtest oder gleichzeitig Sky DSL benutzen und Fernsehen gucken oder Fernsehen gucken, aufzeichnen und einen Kanalsuchlauf machen. Also macht schon Sinn. Es macht aber auch Sinn, sich nur eine richtige ausgewachsene DVB-Karte zu kaufen und die Karten, die man dann hinterher steckt, da diese Budget-Karten zu nehmen. Ganz einfach, weil man nur einen MPEG-Decoder in der Praxis auch wirklich braucht. Und die Budgetkarten sind einfach billiger. Wie teuer das ist? Die regulären Karten kosten so um die 500 und die Budget kostet so 300. Es gibt gelegentlich so Sonderangebote, wo man dann Sky DSL-Account gleich mitkauft für 300. Das kann man dann auch mal überlegen, ob man das möchte oder nicht. Die Erfahrungen mit Sky DSL sind gemischt, also zwischen boah ist das schnell und heute ist es aber wieder richtig langsam, also so. Man kann da auch schon mal Tage erwischen, wo man gerade ISDN-Durchsatz kriegt.
Management.
das Management der MAC-Level-Adresse und diese IP-Encapsulation, macht das der Treiber oder die Karte? Und wenn es die Karte macht, wie kann man die dazu bringen, irgendwie auch mehr rauszugeben, außer dem, was eigentlich nur für diese MAC-Adresse gedacht war?
Die Karte macht zwar das Filtering, aber die Filter-Settings werden von einer Software eingestellt, die spezifisch für den Dienst ist, den du damit empfängst. Also ob das jetzt Europe Online oder SkyDSL ist, da gibt es ein kleines Programm, was dabei ist, was genau dieses Reden mit dem Proxy macht und das Einstellen der Settings. Und das gibt es im Source, da kannst du auch mal reingucken und man kann diesen Filter auch so setzen, dass man einfach alles kriegt, was auf dieser PID läuft, nicht nur das für die richtige MAC-Adresse.
Diese Linux-TV-Seite ist eure Webseite, oder? Die Folien stellt ihr nicht extra ins Netz, oder da ist diese Information dann auch drin?
Da ist das alles drin, ja. Okay.
Hallo? Gut. Ich wollte gerade nur kurz anmerken, dass diese Videokarte, die ihr eben angesprochen habt, die Hupoge oder Haupauge, die nennen sich einfach Hapag, also jedenfalls, wenn man den Support anruft. So wie Hapag, Leute ohne Leute.
Alles klar. Wie auch immer. Ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Stehen selbstverständlich noch für weitere Detailfragen zur Verfügung. Genau, und geht ins